Hallo, herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Meine Gesprächspartner und ich berichten und sprechen über aktuelle politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen zum BEM und zur Schwerbehindertenpolitik. Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis. Dazu schauen wir meist in Form von Gesprächen mit Praktikerinnen, betroffenen Menschen und Expertinnen aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten oder auf Fallstricke und Stolpersteine im BEM und wie man sie gegebenenfalls umgehen kann. Unser heutiger Gesprächspartner ist Dr. Eberhard Kiesche. Eberhard Kiesche ist unseren geneigten Podcast-Hörern bekannt, schon aus vielen anderen Podcasts, die wir gemeinsam hier gemacht haben. Er ist Datenschutzbetriebswirt. Wie heißt das nochmal genau?
Diplom-Sozialwirt und ich habe nochmal noch ein DV-Betriebswirt.
So, und seit über 25 Jahren bist du, lieber Eberhard, als arbeitnehmerorientierter Berater für Interessenvertretungen tätig. Seit 2006 arbeitest du bundesweit als selbstständiger Berater. Deine Schwerpunkte liegen in der Arbeitszeitgestaltung, dem Beschäftigten-Datenschutzgesetz, deiner Zusatzausbildung und deinen Erfahrungen entsprechend. Und dem Arbeits- und Gesundheitsschutz und darin dem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Du bist Autor diverser Fachbeiträge und Bücher. Deine Dienstleistungen sind Seminar- und Referententätigkeiten, Beratungen, Gutachten, ja, und Veröffentlichungsprojekte, wie zum Beispiel unser gemeinsames Buch, das aktualisierte BEM-Buch in der dritten Auflage Mitte des letzten Jahres. Wer noch mehr über dich wissen möchte, der geht entweder auf deine Webseite oder geht in unsere Shownotes hier zu diesem Podcast, weil da sind dann auch ganz viele schriftliche Hinweise auf dich mit, ja, was du eben alles wirklich so machst, deine Veröffentlichungen, deine zahlreichen und alles etwas näher beschrieben wird dort. Und nicht zuletzt eben auch deine Homepage, also das, wo du auch nochmal dich näher vorstellst.
Ich sollte vielleicht gleich dazu sagen, dass die Homepage gerade überarbeitet wird. Man kann sie noch erreichen, aber wir arbeiten dran, das zu modernisieren, die Homepage. Insofern www.aob-bremen.de wird so bleiben, aber sie soll hoffentlich bald eine neue Gestalt kriegen.
Oh, sehr schön. Das ist ja richtig. Immer am Ball bleiben, genau.
Ja, immer.
Das erinnert mich sofort auch an meine Versäumnisse. Aber nein, das wird ja gepflegt, auch von unserer IT-Abteilung. Und trotzdem muss da ja immer ein Anstoß von irgendjemandem kommen. Ich bin gespannt, wie die aussehen wird.
So ist es.
Okay. Eberhard, heute geht es um das betriebliche Gesundheitsmanagement, den Grundlagen, kann man so sagen, und die Rolle der einzelnen Stützpfeiler innerhalb des BGM, die Elemente da drin und ja, einfach kurz als Einführung, so was ist eigentlich das BGM und was sind da so die Essentials. Und da drin wollen wir insbesondere die Rolle des BEM nochmal so hervorheben.
Das ist, ne? Genau, das sollten wir auf jeden Fall hervorheben. Mhm. Wo sind da die Berührungspunkte? Und da gibt es viele Berührungspunkte. Und ich bin auch gerade dabei, das systematisch aufzuarbeiten, weil ich das für sehr wichtig halte. Also, dass man sich nicht nur auf das betriebliche Eingliederungsmanagement konzentriert, sondern eben auch sieht, dass mit den anderen, was du sagst, mit den Stützen eben auch sehr viele Berührungspunkte es gibt. Und das hilft einem auch in der Praxis, das BEM wirklich gut voranzubringen. Und ich habe gerade auch einen Aufsatz geschrieben und habe sozusagen ein Plädoyer gehalten für das gute BEM, ne? Oder okay. Wir sagen das nachhaltige BEM. Ne?
Okay.
Etwas, was die Betriebe, aber auch die Beschäftigten voranbringen. Ne?
Wo finden wir diesen Aufsatz?
Der ist gerade in Arbeit, wird gerade von einer Gruppe von Professoren kritisch angeschaut.
Okay.
Und wird in der Wirtschaftspsychologie veröffentlicht.
Oh, guck mal.
Von den Psychologen. Ne?
Oh,
und ich
das ist
muss
ja
das
interessant, ja.
Völlig anders die Quellen angeben als in der Rechtswissenschaft. Ne? Fand ich sehr schwierig, aber ich glaube, ich habe es jetzt abgegeben. Und wenn die Professoren den Aufsatz nicht haben, weil ich habe mehr Abnehmer, dass es auf jeden Fall kommt. Ich nenne das die Kooperation von BEM-Akteuren zugunsten eben eines guten und nachhaltigen BEMs. Ne? Kooperation und Vernetzung. Ne?
Ah, super.
Und halt, ich glaube, es gab auch bislang nicht so intensiv etwas dazu. Zu einzelnen Berührungspunkten, Akteuren schon, aber zum Beispiel zum Integrationsfachdienst. Aber das Netzwerk insgesamt, betrieblich und außerbetrieblich, das ist bislang nicht vorgestellt worden.
Mhm.
Und da gibt es auch so den Bezug eben auch zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Mhm.
Und wir haben ja das Wort, den Begriff Management, auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement, ist also eine Managementstrategie, die Gesundheit der Beschäftigten in den Vordergrund stellt und eben nicht Krankheit und oder Arbeitsunfähigkeit, ne, sondern es geht um die Gesundheit der Beschäftigten. Und dafür will man so Strukturen, Prozesse, Rahmenbedingungen entwickeln, die hilfreich sind, dass die Menschen durch die Arbeit nicht krank werden, sondern gesund bleiben. Und es geht sogar um Gesundheitsförderung. Ne?
Mhm.
Und dieses bedeutet auch, dass man, das haben wir ja im betrieblichen Eingliederungsmanagement auch, dass da der berechtigte Beschäftigte so Herr oder Frau des Verfahrens ist. Ne? Und hier geht es auch um die Beschäftigten und wie können sie auch ein Verhalten erlernen, dass sie eben so krankmachende Faktoren in der Arbeit tatsächlich vermeiden oder die Auswirkungen reduzieren oder auch Positives entwickeln, dagegen setzen. Ne?
Mhm. Also wir werden den Link zu dem Aufsatz oder da, wo er drin steht, also den man dann wahrscheinlich käuflich erwerben kann, ne?
Ich vermute auch.
Ja.
Das ist ein ganzes Heft zu BEM. Und ich finde es auch ganz spannend, dass die Psychologen, die Wirtschaftspsychologen, sich damit beschäftigen.
Ja.
Und ich finde auch gut, dass die Oberaufsicht hat über das ganze Heft hat, ein Wirtschaftspsychologe, Arbeitspsychologe, Jochen Prunker aus Berlin. Von
den kennen wir natürlich
Wirtschaft
alle.
Und Technik, ne?
Genau. Genau.
Der wäre vielleicht auch etwas für einen Podcast.
Ja, den werde ich, den habe ich auch schon auf der Liste.
Ah, also, sehr gut,
genau.
Sehr gut. Ja, das haben wir also sozusagen, das ist die Definition, also das sind Managementstrategien, die sich um die Gesundheit und gute Arbeitsbedingungen kümmern, also sozusagen beides. Ne? Und dann kommen wir gleich dazu, was gibt es für Säulen im BGM? Ne? Und wir müssen sehen, das kann man jetzt nicht sehen, aber das BGM ist sowas wie ein Dach. Und darunter haben wir dann den Arbeitsschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, merkt man wieder, auch Gesundheitsschutz. Und dann haben wir das betriebliche Eingliederungsmanagement, ich nenne es jetzt mal BEM, und die betriebliche Gesundheitsförderung.
Mhm.
Gesundheitsförderung geht sehr stark auf das Verhalten der Beschäftigten. Und Arbeitsschutz sehen wir, das geht natürlich auf die Arbeitsbedingungen, dass die eben so gemäß der Arbeitsschutzverordnung, des Arbeitsschutzgesetzes und der Arbeitsschutzverordnung auch eingerichtet werden, die Arbeitsplätze. Ne? Und wir wissen ja beim BEM, da geht es immer um die Verbesserung auch der Arbeitsbedingungen, ne? Des Arbeitsumfeldes, des Arbeitsplatzes. Ne? Gut. Wenn wir das so haben, dann haben wir das schon mal ganz gut hingekriegt, dass wir es einordnen können, dieses Dach und was darunter sozusagen dann fällt. Und dann ist aber ganz spannend, dass man guckt, was so ist kein Teil des BGM. Und kein Teil des BGM sind Krankengespräche. Früher nannte man sie Krankenrückkehrgespräche. Ich ziehe jetzt vor, Krankengespräche das zu nennen. Und Krankengespräche, Fehlzeiten, Management, das ist kein Teil des BGMs. Das ist überholt. Oder wir können einfach sagen, überholte Managementstrategien. Leider immer noch mit Betriebe, die meinen, die könnten beides machen. Das geht nicht. In dem Aufsatz jetzt über das gute BEM, wo ich auch ganz strikt festgehalten, also es ist kein Fehlzeitmanagement und hat mit Krankengesprächen gar nichts zu tun, die BEM-Gespräche. Ne? Und da sieht man eben, wie das dann zusammenpasst. Mhm. Wenn wir das so haben, ne, dann haben wir so schon mal eine Vorstellung vom BGM. Und dann müssen wir auch gucken, was werden denn für Ziele verfolgt. Und wir kennen das aus dem BEM, dass dort im Gesetz eben auch schon Ziele drinstehen. Und das ist eben Prävention, das ist auch die Überschrift über § 167 Absatz 2, Prävention. Ne? Und Absatz 1 ist auch Prävention, aber das betrifft eben Menschen mit Schwerbehinderungen und wir konzentrieren uns auf das BEM. Ne? Das heißt, wir haben hier Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und das wird durch die zwei Säulen schon sehr deutlich. Das eine ist Verhältnisprävention, dass die Arbeitsbedingungen geändert werden und das andere ist Verhaltensprävention. Mhm. Und ich schließe Verhaltensprävention nicht aus, auch nicht für das BEM, weil du hast ja auch viele Erfahrung aufgrund der Betreuung oder des Fallmanagements im BEM. Es ist oftmals ja auch eine Frage ist, wie kann der Betroffene, die Berechtigte, wie kann sie oder er sein Verhalten ändern? Ne? Oder was hilft, dass er gesünder wird?
Das steht oft im Vordergrund in dem Unternehmen, das ist richtig. Ja.
Ja. Mhm. Sollte man auch nicht vernachlässigen. Und es ist so, dass es ein Gerichtsurteil gab, ein Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts. Und das hat gesagt, ja, wenn der Betroffene sagt, ich will meine Gesundheit fördern, ich will meine Ernährung umstellen, ich will mich viel bewegen, das ist auch etwas, was eine Maßnahme im BEM ist. Ne? Das hat das BAG ein bisschen zurückgenommen und hat dann gesagt, also das sind eigentlich nur Maßnahmen, die Rehabilitationsträger vorschlagen und auch begleiten können oder eben auch da den Arbeitgeber unterstützen. Was anderes muss der Arbeitgeber nicht machen. Aber wir kommen zur Gesundheitsförderung und wer macht das, wer bietet das an? Das sind die Krankenkassen. Und Krankenkassen ist ein Rehabilitationsträger. Ist ja gar nicht raus, auch nicht aus dem BEM, auch wenn das wohl öfters passiert, dass Krankenkassen sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das ist auch eine Aufgabe der Krankenkassen. Und die können anbieten Rückenschule, die können Stressabbau, wie gehe ich mit Stress um und solche Dinge. Das haben die alles im Portfolio. Also
haben die auch und bieten die auch an. Also das ist so und auch wahrgenommen. Ja. Und meine Wahrnehmung ist, dass es eben auch wirklich wahrgenommen wird von den insbesondere auch von BEM-Beratern, die darauf dann auch hinweisen. Ne? Also seit 2018 haben ja die Krankenkassen auch viel Geld bekommen und bekommen sie nach wie vor, um genau solche gesundheitsfördernden Maßnahmen anzubieten. Aber sie kommen dem auch nach. Also da bin ich, das ist meine Erfahrung.
Berichten auch darüber.
Und berichten darüber und bieten sie auch proaktiv an.
Wir können hier vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass das auch gesetzlich verankert ist, so. Also ihre Aufgabe
ganz
im Sozialgesetzbuch 5. Und da ist der § 20b, ne? Da steht betriebliche Gesundheitsförderung drüber.
Super.
Und insofern, da haben wir schon die dritte Säule, die Gesundheitsförderung. Und wir beide plädieren dafür, das nicht zu trennen. Und deine Erfahrung zeigt, dass die BEM-Berater das sehr wohl auch auf dem Schirm haben, dass es da ein sattes Angebot an Präventionsmöglichkeiten gibt.
Ne? Jedenfalls denen das bewusst ist. Also das ist klar. Es sollte ins Bewusstsein der BEM-Beraterinnen einfach sehr stark verankert sein, ist es meistens auch bei vielen eben nicht, dass diese drei Säulen, deswegen ist das auch unser Thema heute, um das auch nochmal zu unterstützen, dass diese drei Säulen einfach wirklich zusammengehören und dass man sich von außen ganz viel Unterstützung holen kann und mit diesem Selbstverständnis, also zu wissen, dass das das BGM ist, kann man die Kolleginnen und Kollegen einfach viel, viel besser beraten.
Ja, ich glaube auch, was hier trifft als Begriff, die Beraterin, die hat eine ganzheitliche Vorgehensweise, ne? Und sieht den Menschen, sieht aber auch die Arbeitsbedingungen, ne? Und sieht aber auch den Arbeitsschutz, also ja. Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, ne? Und dieses Ganzheitliche, das finde ich sehr wichtig. Und wir kommen ja dazu, das wird nachher auch noch ein Punkt sein, was sind Prinzipien eines guten BGMs. Ne? Mhm. Und du hast es bereits genannt, das ist auch Vernetzung. Mhm. Keiner kann alles alleine. Gemeinsam sind die Akteure betrieblich und überbetrieblich stark und müssen kooperativ das lösen. Und ich glaube auch diskursiv, da muss eben darüber auch geredet werden, gesprochen werden und geguckt werden, welche Maßnahmen sind hier möglich. Ne? Mhm. Und es muss nicht immer auch, ich kann mir auch vorstellen, dass das datenschutzrechtlich schon auch manchmal problematisch ist, wenn ich als BEM-Berechtigter sage, ich will jetzt abnehmen, das muss ja nicht unbedingt der Arbeitgeber mitkriegen oder solche Sachen.
Das muss strikt getrennt werden. Ja, genau. Das ist so. Da ja. Gibt es auch nur eine anonymisierte Datenerhebung, beziehungsweise wenn man die Daten weitergibt.
Ja, das ist, glaube ich, das.
Aber es ist nochmal wieder ein anderes Thema, ne?
Ja, und kommen wir wieder zum Datenschutz. Und du merkst, das ist wie bei der Banane. Ich komme wie immer wieder zurück auf die Banane.
Aber das ist ja auch zentral. Also Datenschutz begleitet insbesondere das BEM-Verfahren, nämlich ja auch von A bis Z und ist Grundlage, Vertrauensgrundlage. Und von daher ist das, das sollten wir quasi natürlich. Sagen, ne?
Warum das hier zu unserem Thema auch passt. Ja. Weil das hier immer so ist, dass es um personenbezogene Daten geht, ne? Der Menschen, die vielleicht erkrankt sind, die Arbeitsunfähigkeitszeiten zu hohe haben. Ne? Das heißt, es sind immer sensible Daten, personenbezogene Daten und besonders schützenswerte. Es sind immer Gesundheitsdaten. Mhm. Das heißt, ich muss auch im BGM also immer dabei haben, im Kopf haben, dass es sich um Gesundheitsdaten handelt, die besonders zu schützen sind. Die auf keinen Fall irgendwie weitergegeben werden dürfen, wenn es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt oder eine Einwilligung des Betroffenen. Und wenn wir das haben, dann haben wir da auch schon ein wichtiges Prinzip, das ist Datenschutz oder Beschäftigtendatenschutz, hier auch im BGM. Ne? Mhm. Das Zweite, was wir genannt haben, ist Vernetzung, gilt fürs betriebliche Eingliederungsmanagement genauso. Ne? Und das müssen wir nachher nochmal gucken, was noch dazu kommt. Aber ich glaube, wir haben schon auch angesprochen, so eine Qualitätsorientierung.
Oh, ne? Ja.
Das ist ganz wichtig, wenn wir das wirklich das gute BEM oder den guten Arbeitsschutz haben wollen, dann müssen wir immer gucken, das ist nicht von heute auf morgen, dass man alles 100% richtig macht, sondern man muss kontinuierlich verbessern. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, die kontinuierliche Verbesserung, die auch im Arbeitsschutzgesetz steht, Paragraph 3, ne? Und da steht, also dass der Arbeitgeber ständig überprüfen muss, ob die Maßnahmen wirken. Und dann muss er sie verbessern, kontinuierliche Verbesserung, KVP nannte man das früher in der Produktion.
Genau, ne? Also man kann im Grunde genommen sagen, was wir jetzt so angerissen haben, dass wir durch den heutigen Podcast im Grunde genommen ein Themennetzwerk auch eröffnen. Und da kann man an allen möglichen Stellen einhaken, Gesundheitsförderung, Datenschutz begleitend zu allem. Und wir werden in den folgenden Podcasts, das ist unser Streben sozusagen, diese einzelnen Themen auch immer wieder, psychische Erkrankungen in BEM werden Thema sein. Also im Grunde genommen fächern wir heute, geben wir eine Übersicht über die Themenbreite Und wir gehen dann punktuell in diese einzelnen Themenkomplexe nochmal rein. Ja. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde auch sagen, wir haben sowas wie ein Haus. Mhm. Und da oben ist das Dach BGM. Und ja, dann haben wir schon die drei Säulen oder die drei Pfeiler genannt. Und dann machen wir unter den Pfeilern, kommt nochmal noch viele einzelne Themen. Ne? Mhm. Das sind so Querschnittsthemen wie Datenschutz, aber das kann eben auch Arbeitsschutz sein. Und dann gucken wir, dass wir da zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung haben. Und dann haben wir wieder, die spielt auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement eine wichtige Rolle, ne? Dass man sie sofort anfordert, erstellt oder aktualisiert, und ohne so eine personenbezogene Gefährdungsbeurteilung sollte man ein BEM dann gar nicht erst machen, ne? Weil das ist die Basis dann. Ne? Mhm. Und ich würde auch sagen, wir haben dann auch diese Akteure, die wir zum Teil schon angesprochen haben, und auch die könnten zum Beispiel ein Thema der folgenden Podcasts sein. Also BEM und Arbeitsschutz oder die BEM-Akteure. Dann nehmen wir uns mal die innerbetrieblichen vor und gucken, ne, was leistet der Betriebsrat, was, weil der soll sich um BGM auch kümmern, ne?
Und um BEM. Na klar. Und genau. Und da es gibt ja in den meisten großen Firmen jedenfalls den Arbeits- und Gesundheitsausschuss, und da sind ja natürlich die Akteure dann auch aktiv und kommen da zusammen. Und spätestens da wird klar, wie diese Säulen alle miteinander vernetzt sind. Das ist also, sind keine starren Säulengebilde, sondern man muss sich das so vorstellen, dass da immer irgendwas dazwischen wabert.
Ja. Ja, ja,
nee. Und die Verbindungen.
Ja, ich finde auch, es ist kein starres Gebäude oder starres Haus. Ich denke eher, das ist so etwas wie so ein, tatsächlich so ein Netz. Ne? Und dann gibt es da die ganzen Verbindungen. Mhm. Und dann soll das Ganze sozusagen atmen und leben.
So.
Also sind die atmende Organisation oder die Organisation der Gesundheit in Dienststellen, aber auch in Unternehmen.
Genau. Als lebendiges Organ.
Ja, das habe ich auch in dem Auftrag, dass es eben lebendig und kreativ ist. Ne?
Genau.
Und da kann das BGM auch hilfreich sein, wenn man von dieser Seite her da rangeht. Und man hat so bestimmte Themen, die man nochmal diskutieren kann. Und ein wichtiges Thema ist auch, welche Zielgruppen hat das BGM eigentlich vor sich, ne? Oder im Fokus. Ne? Und da war früher leider so, dass man dann immer so Personengruppen hat man rausgesucht und dann hat man gesagt, die Frauen oder Menschen mit Behinderungen oder so. Davon rate ich ab, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, sie richtet sich an alle Beschäftigten erstmal. Das ist sozusagen das A und O. Ne? Mhm. Weil jeder kann erkranken, oder ich habe jetzt in einer Beratung dann gehört, dass da plötzlich in dieser Dienststelle oder in diesem Verband einer an Krebs erkrankt ist und ganz schnell gestorben ist. Und dann fragt dich, hängt das mit den Arbeitsbedingungen zusammen? Ja, und dann tatsächlich, da gibt es irgendwelche Stoffe, Gefahrstoffe, die dazu beigetragen haben. Ne? Und von daher denke ich erstmal, es richtet sich an alle Beschäftigten. Ne? Dann kann man immer noch mal gucken, was brauchen wir, damit es eine gesunde, inklusive Betriebskultur gibt. Ne? Und da braucht man natürlich auch das Verhalten der Führungskräfte. Die müssen geschult werden. Ne? Und die haben selber eben auch hohen Stress und stehen unter Anforderungen.
Ja, aber wirklich, ja.
Genau, und irgendwie war das so immer das Bild, wie so ein Brötchen, was zusammengedrückt wird zwischen allen Feuern und so. Also das ist in der Tat etwas an Gruppe, was man ins betrachten soll oder wo man auch schulen sollte. Das zweite sind besonders schutzwürdige Personengruppen. Ne? Und diesen Begriff, den habe ich aus dem Arbeitsschutz gesetzt. Und das finde ich ist da auch, wo ist ein besonderer Schutz notwendig. Und da erinnere ich nur mal so an eine Pandemie, an den Pandemiezeiten. Und da hat man dann gesagt, Arbeitsschutz muss sich eben auf die Menschen zum Beispiel auch richten, in diesem Fall Schutz vor Corona, die Vorerkrankungen haben, ne? Oder die vielleicht irgendwas mit der Lunge haben oder solche Dinge. Ne? Mhm. Also da muss man dann mal einzeln gucken. Das betriebliche Eingliederungsmanagement kann dann sicherlich auch Aufschlüsse geben, wenn man guckt, so, wo tritt sowas vielleicht in einzelnen Abteilungen auf oder in der Auseinandersetzung vielleicht mit Gefahrstoffen oder wenn ich mir die Situation hier angucke von den Paketboten, Mensch. Die eine Frau, die ist immer am Rennen und guckt mich auch gequält an. Ne? Und da ist auf solche Berufsgruppen, auf solche Aktivitäten, nehmen wir einfach die Idee, immer jetzt durch die Stadt radeln und Pizzen bringen und
ja,
so. Ne?
Ja, ja.
Da muss ich die Arbeitsbedingungen mir angucken, da muss ich mir die Hetze angucken.
Ja, ne? Und hohe Gefährdung, also hohe allein, Gefährdung, allein ja. Im Verkehr.
Also wenn wir auf die Programme gucken, auf die zielgruppenspezifischen Maßnahmen, würde ich schon sagen, müsste sich auf junge und ältere Beschäftigte auch richten. Auch junge dürfen nicht vergessen werden, wenn die frisch anfangen. Da fehlen die Qualifikationen. Ältere merkt man selber, dass man also bestimmte Dinge auch nicht mehr so leisten kann. Oder vielfach wird das auch im Ben deutlich, dass dann so Lasten heben. Ne? Also so über 20 Kilogramm geht dann auch nicht mehr. Und was kann man dann machen? Ne? Und jetzt wurde diskutiert eben auch, dass man die Paketausträger entlastet, indem Pakete, die über 20 Kilogramm sind, das sollen dann zu zweit ausgetragen werden. Die Post wollte sich nicht sperren oder DHL, müssen wir mal gucken, ob das wirklich was ist. Aber das wäre so etwas, was auch betriebliches Gesundheitsmanagement ist. Ne?
Gutes Beispiel, ja.
Finde ich auch. Also. Ja. Dann Führungskräfte haben wir schon genannt, dann Frauen und Männer, Gendersensibilität. Leider kommt das zu kurz, wäre vielleicht auch eine Anregung für weitere Podcasts. Inwieweit Gendersensibilität wirklich praktiziert wird oder praktiziert werden soll.
Wir hatten mal einen Podcast.
Kennst du Nadine Pieck vielleicht aus Hannover?
Nee, aber ich kenne Michael Gümbel und Michael Gümbel,
genau, der hat das auch gemacht.
Der hat mit mir einen Podcast gemacht dazu, zur BEM und Gendersensibilität und Gefährdungsbeurteilung.
Ach schön, ne?
Das ist nachzuhören, da gucke ich nach und schreibe es dann nochmal in die Shownotes.
Das also, würde ich machen, weil das ist mir klar geworden, dass wir das, zumindest ich als Berater, vernachlässige.
Ich bin da aktiv in so einem Arbeitskreis und dann habe ich das auch im Auge. Aber vielleicht sind da auch nochmal Sensibilisierungen, Aktualisierungen nötig, also dass ich da nochmal gucke.
Und zwar würde ich dann so sagen, diese Sensibilität dafür, die geht bis hin in die Gespräche, bis hin, welche Fragen man stellt.
Aber hallo.
Ne? Und da braucht man auch, glaube ich, eine gesonderte Ausbildung dafür oder ein Sensorium. Ne? Da sind wir leider auch männliche Berater nicht so ausgebildet.
Ne? Ja, nun ist es so, dass die BEM, in der BEM-Beratung sowieso, also ich mache das jetzt mal, es gibt keine Studie dazu, aber so über den Daumen, wenn ich auch unsere Studien dazu mir angucke, mit wem wir da zu tun haben, das sind 90% Frauen. Ne? Mhm. Also, und dann auch in männerdominierten Unternehmen. Aber auch die brauchen ja eine empathische und also auch auf ihre Bedarfe Ansprache. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass sich da wirklich mehr Männer engagieren, weil die dann da einfach auch nochmal ein anderes Auge, eine andere Perspektive drauf haben.
Ja, sehr wichtig. Ich merke das auch, dass es viele Beraterinnen, Betriebliche gibt, das sind Frauen, die sind besonders sensibel. Aber in diesem Fall, wir haben es aber mal angesprochen, dass man dazu auch Programme auflegen kann, an Ungelernte, ne, und Beschäftigte mit Migrationshintergrund. Ne.
Ja.
Dann sollten wir noch mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut vorangekommen.
Ein Satz noch mal zu den, zum Migrationshintergrund, weil das so wichtig ist, die tatsächlich auch noch mal in BEM-Gesprächen gegebenenfalls mit einem Dolmetscher zu beraten oder auch das Informationsmaterial zum BEM selbstverständlich dann auch in anderen Sprachen, also in denen, was im Unternehmen vorkommt, mindestens Englisch oder Türkisch oder was weiß ich, also welche Mitarbeiterinnen da dominieren. Aber wir sind bei mir sprüht es gleich wieder.
Ja, das habe ich auch erlebt in so einem Großunternehmen. Da sind im Grunde aus ganz Europa sind Arbeitnehmer beschäftigt. Und da ist es eben wichtig, wie du sagst, ne, dass sie einen Dolmetscher dabei haben. Ne?
Ja.
Der war sehr, sehr beliebt, oder ist es immer noch, ist ein türkischer, ja im Grunde Sozialberater. Ne? Der hat das immer übersetzt. Ne? Genauso gut, wir plädieren ja auch dafür, wenn es machbar ist, eben so ein Infoblatt übers BEM, ne? Und wenn man das dann übersetzt, und in verschiedenen Sprachen hätte, wäre auch sehr gut. Ne?
So, genau. Ja, so ist es, genau.
Von daher ist gut, dass wir das eben auch gleich immer aufs BEM beziehen, weil hier hat man gute Anstöße, was man bedenken soll. Und wenn ich es nochmal so gucke, wir haben die betriebliche Gesundheitsförderung und da haben wir schon festgestellt, die Krankenkassen bieten das an. Und man muss sagen, für die Krankenkassen, die müssen es anbieten, die müssen es machen, steht auch so im Gesetz. Aber es ist freiwillig für Arbeitgeber und für die Beschäftigten. Ne? Es gab auch mal ein Präventionsgesetz, was daraus geworden ist, kann ich gar nicht so sagen. Aber wir sollten das auf jeden Fall auch ins BEM mit einbringen. Gut, und es gibt eben Gesundheitstage, Betriebssport und was es alles dazu gibt. Ne? Und das ist, wir hatten jetzt schon mal angesprochen, Sensibilität für Datenschutzfragen. Ich hatte das so, dass dann eben ein Gesundheitstag in einem Großunternehmen angeboten worden ist. Und dann konnte man sich auch kardiologisch das Herz untersuchen lassen. Und dann wollte die Personalabteilung eine Liste aller Beschäftigten, die sich für die Untersuchung eingetragen hat. Und muss man sagen...
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Ne? Ja, das gibt es dann nicht. Und da muss man sehr aufpassen.
Ja.
Was ich bei der Gesundheitsförderung eben auch immer wieder feststelle, da gibt es eben Netzwerke und es gibt auch überbetriebliche Netzwerke. Ne? Und gerade so bundesweite Netzwerke, wie weit die heute noch so sehr aktiv sind wie vor 5 oder 10 oder 15 Jahren, kann ich nicht sagen, aber das findet man alles im Internet. Ne?
Was mir dazu noch einfällt, Entschuldigung, ist in der Gesundheitsförderung, dass es da insbesondere auch darauf ankommt, dass die BEM-BeraterInnen wissen, was das Unternehmen anbietet, weil das wird ganz häufig unterschätzt. Viele größere Unternehmen machen so viel schon, aber das ist gar nicht bekannt. Also, dass es da noch eine Suchtberatung gibt oder Rückenschule wird gesponsert oder so Challenges werden angeboten, so sportliche Ereignisse, also ganz, ganz viel auch mir fällt jetzt gerade ein, so Beratungsgeschichten wie, dass man so Familienservice-Geschichten anbietet, so Kinder bis hin zur Kinderbetreuung, was natürlich in Krisenzeiten insbesondere, also auch da nochmal so einen Ansprechpartner hat, Sozialarbeiter im Betrieb. Das alles ist Aufgabe von BEM-Beraterinnen, das zusammenzutragen und präsent zu haben, wenn sie die Menschen beraten.
Genau. Das fand ich sehr gut. Du hast ja auch den Wolfhard Kothe, Professor Wolfhard Kothe, und der hat sich das mal so vorgenommen, was es alles für Angebote gibt in der Rehabilitation, im BEM, ne? Und der hat den Begriff geschöpft, Lotse. Du plädierst
super
dafür, dass eben BEM-Berater auch so Lotsen werden.
Genau.
Die zeigen, also das gibt es aber auch. Ne? Wir sagen, also du hast das schön ausgedrückt, dass wir eben hier mal auf die BEM-Beraterinnen und Berater gucken. Und die können so etwas übernehmen wie eine Lotsenfunktion. Die wissen, wer was anbietet, zum Beispiel in der Gesundheitsförderung. Die wissen aber auch zum Beispiel im Rehabilitationsrecht. Also BEM ist auch Rehabilitationsrecht, ne? Oder SGB IX. Ne? Und die kennen sich eben dann auch aus und können im Grunde, vielleicht schaffen sie nicht alles. Es kann auch ein Lotse der Betriebsarzt sein oder das Integrationsfachdienst kennt sich da gut aus und damit kommt es zu Kooperationen. Ne? Und der Wolfhard Krothe schreibt, die Lotsen bringen dann sozusagen Licht in den Nebel, also Sicht in den Nebel der Möglichkeiten.
Ja, super.
Und das finde ich ist schön, da habe ich auch nach vorne gestellt. Das ist dann Aufgabe sozusagen der BEM-Berater oder die, die sich mit BGF auskennen oder eben auch die sich mit dem SGB IX, mit dem Reha-Recht auskennen. Das ist eben ein unheimlicher Strauß an Möglichkeiten. Und je mehr sozusagen auch ein einfällt, wo man weiß, da kann ich anrufen, die sagen mir Bescheid, dann ist das auch sehr gut für das BEM. Ne? Aber du hast es so recht angesprochen, dass Kreativität ist gefragt. Durchblick ist gefragt, Qualifizierung, ne? Und das ist gefragt, Vernetzung, dass man nicht denkt, ich weiß jetzt alles, also ich mache jetzt auch alles und dann ist gut. Nein, Netzwerke. Ne? Und der Suchprozess, der muss hier deutlich werden. Auch im BEM, ne?
Ja,
und,
ganz wichtig.
Wir haben bislang die Interessenvertretung nicht heute nicht so genau angeschaut. Aber die sind auch starke Promotoren eines guten BEMs. Ne? Das ist ein Erfolgsfaktor, wenn die mitmachen und wissen auch, was ein gutes BEM ist und wie das abzulaufen hat. Und bei der Gesundheitsförderung, da können die das nicht so erzwingen, die Betriebsräte, Personalräte schon, aber nicht die Betriebsräte. Das ist mehr freiwillig. Ne? Das können auch freiwillige Betriebsvereinbarungen abschließen nach § 88 Betriebsverfassungsgesetz. Aber das muss man eben wissen. Arbeitsschutz ist verbindlich. Also so, wir haben schon deutlich gesagt, wie wichtig das ist, dass die Gefährdungsbeurteilung auch psychischer Belastung auch für das BEM im Vordergrund steht. Und es wird deutlich Vernetzung auch der Arbeitsschutzexperten, dass man die dann auch zusammenfasst. Und du hast schon den Hinweis gegeben, wenn man drüber nachdenkt, wie machen wir das BEM, machen wir es richtig und ist es auch wirksam, dann sollte man auch immer darüber noch das auswerten und in den Arbeitsschutzausschuss bringen. Also der 11er, § 11 Arbeitsschutzausschuss, da ist der Arbeitsschutzausschuss. Zum Teil gibt es auch so extra Ausschüsse, Lenkungsausschüsse für das BGM, aber das ist auch eine Botschaft von mir, dass man keine Doppelstrukturen hat. Ne? Und auch Gesundheitsbeauftragte, die kann man ja auch mit einbauen ins BEM. Ne? Also keine Doppelstrukturen, weil nicht nebeneinander etwas machen.
Und, das stimmt, es gibt so aufgeblähte Prozesse. Und da, die hält man am besten sehr schlank. Und da kann
ganz
man gucken.
Schlank, genau. Bin ich auch dafür. Gut, dann haben wir noch das BEM, was ja immer unser Thema ist. Und das ist natürlich so, dass da auch Mitbestimmung ist. Und vielleicht kommen wir in einem späteren Podcast auch dazu. Was die Untersuchungen zeigen, das ist eben auch, dass eine funktionierende Betriebsvereinbarung oder Dienstvereinbarung von großer Bedeutung ist. Dort, wo sie vorhanden ist, da läuft es auch besser. Da wird auch mehr BEM angeboten und auch erfolgreicher angeboten und die Nachfrage, die Akzeptanz ist auch größer. Ne? Und das, wenn wir das wissen, und das sollte man nochmal trennen, entweder gibt es eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung zum BEM, oder du hast das ja auch selber untersucht, so in kleineren, mittleren Unternehmen, da ist oftmals kein Betriebsrat vorhanden, dass man dann sagt, man hat eine Verfahrensordnung. Und ich plädiere dafür, so etwas zu machen wie ein Handbuch. Wie mache ich das BEM? Ne?
Okay.
Und dazu kommen auch die, das Erstanschreiben wird da drin sein, Protokolle werden da drin sein, Maßnahmenblatt etc. Und vielleicht ein Hinweiszettel, wie man mit dem Datenschutz umgeht. Ne?
Okay.
Das heißt also, das BEM kann auch als Säule verzahnt mit den anderen Säulen gemacht werden. Und wir wollen ein ganzheitliches, integriertes BGM. Und da ist mir deutlich, wir haben es auch schon angesprochen, Qualifizierung ist wichtig. Dann umfassende Information ist wichtig, der Betroffenen, der Berechtigten. Ne? Also wenn sie nicht, sagt jetzt auch das Bundesarbeitsgericht, ne? Die müssen ja sozusagen wissen, ob sie zustimmen oder nicht. Das heißt, sie müssen belehrt werden, aufgeklärt werden.
Ja, also ein Informationsgespräch.
Auch, auch Menschen mit Migrationshintergrund, die müssen auch wissen, worauf sie sich einlassen.
So ist es, ja.
Das ist ganz wichtig. Ne? Und bei den psychischen Erkrankungen, da ist mir nochmal auch deutlich geworden, wie wichtig das ist, wenn man dann sich auch auf psychische Krisen oder Störungen einlässt, dass man da geschult ist. Ne? Mhm. Kriseninterventionsgespräche, ja. Ne? Psychologische Gesprächsführung.
Oder dass man zumindest weiß, wohin man die Menschen schicken kann dann. Ne?
Ja.
Also dass man da Tipps gibt, wo es Unterstützung gibt. Genau. Man kann ja, also wenn ich mir manchmal anschaue, wie das Anforderungsprofil an BEM-BeraterInnen ist, also da musst du ja irgendwie so ein Allrounder sein,
ja.
Und alles wissen und alles, also das kann man in der Regel gar nicht leisten. Man muss auch wissen, wann die Möglichkeiten zu Ende sind, also wo die eigenen Grenzen sind, vor allem erkennen. Und aber wissen dann, und darum die Vernetzung, wo, an welcher
Netzwerk.
Stelle geht es weiter.
Genau, die eierlegende Wollmilchsau kann man nicht sagen.
Gewiss nicht.
Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich überlegt, wer ist ein BEM-Akteur und wird notfalls hinzugezogen. Das sind auch Suchtberater.
Oh ja.
Unter Einbezug der Sozialberatung vielleicht.
Mhm.
Und Wolfhard Kothe hat schön so geschrieben, also es ist eine diskrete Möglichkeit, so etwas darauf hinzuweisen, dass es auch Suchtberatungsstellen gibt, oder eine diskrete Möglichkeit, dass man dann vereinbart, auch dann geht es in Richtung einer Entziehungskur, in eine Klinik, aber diskret, ne, dass es nicht sozusagen einmal so rund geht im Betrieb. Ne?
Genau.
Aber da hast du schon recht, Netzwerkbildung, das ist unser Thema. Ne?
Ja, genau, und das kann für einen BEM-Berater, für eine BEM-Beraterin nicht die Entscheidung sein, ob es jetzt in die Klinik geht oder nicht, sondern da braucht es einfach dann die Fachleute.
Ja, so ist es, genau. Ja. Die werden benötigt. Und das können auch Betriebsärzte sein, und für mich die Betriebsärzte, die sollen sich nicht so sehr um Diagnosen kümmern und Prognosen, sondern die sollen zum Beispiel Rehabilitationsbedarfe erkennen, medizinische.
Oh.
Und dann können sie im Zweiergespräch den Betroffenen darauf ansprechen und sagen, ich sehe da das und das. Ne? Wie wäre es denn? Ne?
Ja.
Und so soll das eigentlich sein. Also wir hatten auch als Prinzipien, als schon genannt, Geschlechtersensibilität, und für mich ganz wichtig ist so die Beteiligung der Berechtigten, zum Beispiel der BEM-Berechtigten. Ne? Also dass man sagt, natürlich sind die bei den Gesprächen dabei, natürlich machen die Vorschläge, natürlich entscheiden sie, ob sie eine bestimmte Maßnahme wollen oder nicht, oder ob sie Rehabilitationsbedarf auch erkennen mit Hilfe des Betriebsarztes. Ne?
Mhm. Souverän des Verfahrens heißt es dann dazu. Souverän des Verfahrens ist immer der BEM-Berechtigte, ja. Die BEM-Berechtigte selbst. Ja.
Genau. Für mich ist es auch so ein bisschen so, ja, einmal das, was auch das SGB 9 die Betroffenen sagen, ne? Nichts über uns, ohne uns.
Ja,
ne?
Genau.
Für mich so ein bisschen so das Einüben, ich kann hier mitgestalten, ich kann mich beteiligen. Ne?
Ja.
So genau. Ganz, ganz wichtig.
Es ne? geht ja, ich kenne es wirklich aus der Praxis, also aus meiner Schulungspraxis, wenn wir so Rollenspiele machen, dass die BEM-Beraterinnen zunächst mal wirklich ganz in Anspannung sind und gucken ganz engagiert, was kann ich jetzt alles für dich tun, und machen Vorschläge und setzen sich damit auch sehr unter Druck, statt einmal zu fragen, was hast du dir schon vorgestellt, was möchtest du, also Fragen stellen, denn man kann davon ausgehen, dass Menschen, also BEM-Berechtigte sind ja tendenziell ja auch von Behinderung bedroht und länger krank in jedem Fall. Und man kann sicher sein, dass die sich schon ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht haben, wovor sie sich fürchten, was sie auch tun können, damit es ihnen besser geht. Und das gilt es natürlich erstmal in den Raum zu kriegen, bevor man selbst mit irgendwelchen Vorschlägen kommt. So. Nein, das ist souverän des Verfahrens, ist der BEM-Berechtigte, die BEM-Berechtigte selbst, und die weiß zunächst erstmal, davon kann man ausgehen, am besten, was für sie gut ist, die Person.
Nee, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie tatsächlich, gab es immer so einen Spruch, der Mensch im Mittelpunkt, sagen wir mal, der BEM oder die BEM-Berechtigte im Mittelpunkt.
Ja, und da wird es wirklich mal zur Umsetzung
dringend. Konkret und gut. Ne?
Ja, ganz genau.
Gut, wenn wir das haben, dann sollten wir noch gucken. Also BGM muss auch immer wieder verbessert werden. Das hast du ja schon auch herausgestellt. Und ein Punkt, was wichtig ist aus meiner Sicht, ist so der Regelkreis. Also man hat immer so eine Diagnose, eine Analyse, ne? Und dann überlegt man sich, was können wir, das sind die BEM-Maßnahmen, wie können wir intervenieren. Ne? Dann kommt die Durchführung für den Einzelnen. Und dann wird nochmal evaluiert, hat es was gebracht? Und in meiner langen Beschäftigung jetzt mit dem BEM, glaube ich, habe ich jetzt auch herausgefunden, diese Phase der Überprüfung, ob das jetzt wirklich wirksam ist, die BEM-Maßnahme, die sich der Kreis überlegt hat, ne, ob das sozusagen, das muss begleitet werden, da müssen Gespräche geführt werden, da muss nochmal ein Auswertungsgespräch geführt werden. Ne.
Ja.
Da ist es sehr wichtig, über sich Gedanken zu machen, wann ist das BEM dann wirklich beendet, ne. Und ich habe auch herausgefunden, weshalb sozusagen das eigentlich vernachlässigt wurde, auch von den Betriebsräten, weil das Bundesarbeitsgericht 2016 die Grenzen aufgezeigt hat. Alles, was sozusagen nicht mitbestimmt werden kann. Und das auch die Umsetzung der Maßnahmen. Zack, haben sie gesagt, da habt ihr gar nichts mehr zu bestimmen. Das muss aber genauso in die Betriebsvereinbarung. Das muss geregelt sein. Ne?
Ja.
Du als BEM-Beraterin weißt das, dass man diejenigen nicht sagt, wir haben jetzt die Maßnahme und 2 Monate und gucken mal, wenn du immer noch Arbeitsunfähigkeitszeiten hast, so hohe, dann wirst du gekündigt. Das geht so nicht, sondern man braucht einen Eingliederungsplan. Und beim Eingliederungsplan, da ist mir dann doch wieder der Betriebsarzt dann auch wichtig.
Ne?
Genauso wie er bei der stufenweisen Wiedereingliederung eine wichtige Rolle spielt, weil er ja die Arbeitsbedingungen kennt. Ne?
Ja.
Also das ist fürs Qualitätsmanagement wichtig. Und wir können sagen, das ist so was wie ein Regelkreis. Und BEM-Akteure, BGM-Akteure, behaltet das im Kopf, das ist dieser Lernzyklus. Ne? Und wenn ich einmal durch bin, geht es wieder los.
Wie das eben in Unternehmen gute Also Qualitätsmanagement, ja. Das sollten also Prozesse, wo auch immer die aufgesetzt werden, sollten ja. überprüft werden.
Ja, genau. Ja, das ist ganz wichtig. Genau. Und wenn wir mal gucken, welche Instrumente kann man einsetzen im BGM, dann habe ich frühzeitig eben auch im Einwohnermeldeamt einer Stadt begleitet einen Gesundheitszirkel. Und Gesundheitszirkel waren für mich immer das Instrument partizipativ, das war unser großes Losungswort. Wir haben aber heute auch moderierte Workshops, ne? Mm. Wir haben Mitarbeiterbefragungen, wir haben eine Kombination von verschiedenen Instrumenten, die man vor allem einsetzt in der Erhebung psychischer Belastungen. Ne? Das ist sehr, sehr weit ausgearbeitet.
In der Gefährdungsbeurteilung, ja.
Ja, bei der, genau, da ist das. Und Gefährdungsbeurteilung. Und ich denke mal, je mehr das auf Beteiligung setzt, diese Methoden, desto stärker kriege ich auch die Hinweise, wo es wirklich hakt, wo es wehtut, wo man was verbessern kann, auch wenn es eben sehr intensive Erarbeitungsarbeit ist. Aber so sollte man da vorgehen. Mhm. Und ich sehe das so, dass die Interessenvertretung BGM, also Arbeitsschutz natürlich, ist auch ihre Pflicht, promoten sollten und stärken sollten. Das zweite ist im BEM. Das war mal eine Zeit lang, das Vollfachquote 2010 geschrieben hat, die Betriebsräte sind auf der Suche, wie ein gutes BEM oder ein richtiges BEM läuft. Ne?
Ja.
Und das ist aber meines Erachtens so, dass die jetzt schon wissen, also so sollte es sein und darauf achten wir. Und wir sind der Garant eines nachhaltigen und guten BEMs, ne? Und guten BGMs. Ne? Mhm. Ich würde sie nicht nur als Machtpromotoren sehen, fürs BEM ja, für Arbeitsschutz ja und für die Gesundheitsförderung, da muss man auch gucken, was will der Arbeitgeber. Ne? Mhm. Aber da gibt es ja auch viele Angebote. Ne?
Ja, klar.
Gut, und ich denke mal so, die Themen gehen nicht aus. Oder anders gesagt, man muss sich sozusagen anpassen an dem, was jetzt die Krise sagt. Oder Digitalisierung des Arbeitslebens.
Ja.
Oder Stichwort ja, die Pandemie, Homeoffice. Ne?
Ja,
also
ja.
Da war sehr spannend, dass die betroffenen Betriebe dann auch aus dem Arbeitsschutzausschuss, haben sie so einen Pandemieausschuss gemacht, haben neue Wege gefunden, wie sie wirklich schnell und zügig handeln können. Ne? Und das war sehr erfolgreich. Gut, und als Schlussbetrachtung für das BGM würde ich meinen, es sollte wieder ein Stück weit an Fahrt aufnehmen. Ich habe so den Eindruck, es ist nicht mehr so das Top-Thema. Es sollte nicht um Bürokratie gehen. Verzahnung der Säulen haben wir ja heute auch herausgestellt, wie wichtig das ist. Oder wir können anders sagen, Netzwerkbildung, voneinander lernen, sehr intensiv rangehen an den Suchprozess nach den besten Lösungen. Ja, und das kommt selbst zur Rechtsprechung hin, dass das Kooperative in den Vordergrund gestellt wird. Oder dieser Begriff, den Habermas auch im Vordergrund gestellt hat, diskursive Suchprozess, was ich auch gut finde, ne? So, denn sozusagen der Kampf um die beste Vorgehensweise oder Maßnahme. Und das kann man nochmal eben auch lernen von BGM, dass immer Arbeitgeber gerne fragen, du wirst damit konfrontiert sein, rechnet sich das denn? Ne?
Ja, so ist es.
So ist es.
Und aber auch verständlich, seine Perspektive.
Jo, er muss ja auch darauf achten.
Genau. Ne?
Ja. Und ich glaube, das ist auch nachgewiesen, dass sich BGM durchaus rechnet. Auf jede Maßnahme kriege ich das Dreifache zurück, da bin ich skeptisch. Ich sehe das nicht so monetär oder so rein quantitativ. Was ich glaube, wo wir heute stärker von ausgehen müssen, ist, dass der Arbeitgeber sich als ein fortschrittlicher Arbeitgeber darstellen kann. Mhm. Er kann auf dem, weil wir jetzt einen Bewerbermarkt haben und Fachkräftemangel, ne, er kann sagen, ich biete aber was. Mhm. Jetzt haben wir auch, war gestern auch in den Nachrichten, dass 80% der Beschäftigten eine 4-Tage-Woche wollen und eben möglichst ohne Verluste an Einkommen. Aber sie wollen sozusagen Leben und Beruf besser einrichten können.
So ist es. Das kann ich aus der Praxis voll bestätigen.
Ja. Ja. Und von daher denke ich, schreit eigentlich alles da sozusagen das BGM tatsächlich zu leben und zu sagen, ihr könnt bei mir was werden. Es gibt auch inzwischen so Untersuchungen über den neuen Sozialisationstypus, so um 20, 30 herum. Und die wollen gar nicht von morgens bis abends mehr arbeiten. Ne?
So ist es.
Die wollen Teilzeit. Ja. Die wollen auch leben. Ne?
Ja.
Oder die wollen Familie haben.
Ja.
Und von daher spricht eigentlich vieles dafür. Und ich finde gut, dass wir das Thema nochmal angepackt haben. Im Zusammenhang aller drei Säulen, dass da Arbeitgeber und auch Interessenvertretung viel Energie drauf verwenden.
So, das war der Podcast mit Dr. Eberhard Kische. Für heute war es das. Die nächste Episode werden wir Anfang Juli veröffentlichen. Und jetzt möchten wir uns herzlich bei Ihnen, bei euch für die Aufmerksamkeit bedanken. Falls der Podcast hilfreich ist, freuen wir uns über Kommentare und Anregungen. Und außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit ein paar Sternen bewerten würdet in den entsprechenden Portalen. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Und denkt dran, dass es in unserem Beruf besonders wichtig ist, auch auf sich selbst zu achten. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes, die immer mitgeliefert werden. Auch ein Hinweis nochmal auf das im letzten Jahr erschienene BEM-Buch in der 3. Auflage. Verantwortlich für den Podcast bin wie immer ich, Regina Richter. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.